Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Das Buchmesse Extra.
Hallo und willkommen zurück bei Traditionell, Unkonventionell, dem Diversity Podcast. Ganz am Anfang muss ich eine kleine Abbitte leisten. Wir haben es leider nicht geschafft, die versprochene monatliche Sendung für euch zu produzieren. Ihr habt ja bei Folge 2 schon gemerkt, dass wir das mit den GesprächspartnerInnen in weiter Ferne technisch noch nicht ganz so gut lösen können. Und natürlich hat die Pandemie auch bei uns Auswirkungen gezeigt. Viele Menschen in einem Raum, das ging bei uns nicht und deshalb haben wir uns eine längere Pause gegönnt. Jetzt sind wir aber mit einer besonderen Ausgabe zurück, traditionell, unkonventionell, extra. Man könnte sogar sagen, wir machen heute den Diversity-sensiblen Literatur-Podcast. Was genau wir vorhaben, das erläutere ich euch gleich. Das Wichtigste aber direkt am Anfang. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich frisch getestet und mindestens erst geimpft und im notwendigen Sicherheitsabstand endlich wieder eine Gesprächspartnerin neben mir begrüßen kann. Die Gesprächspartnerin, das ist meine wunderbare Kollegin Hanna Ludwig. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich meine, es war ja auch so ein bisschen deine und Jans Idee, GSB liest, quasi in unseren Podcast zu transferieren. Mehr dazu hören wir gleich noch. Aber Hanna, am Anfang steht ja immer der Klassiker. Sehr geehrte Frau Ludwig, bitte stellen Sie sich anhand des Diversity-Kreises an so ungefähr 3 selbstgewählten Dimensionen kurz vor.
Okay, gut, dass ich mich auf die Frage vorbereiten konnte, denn da muss ich
gleich alles ganz spontan
noch mal,
hier.
Genau, gleich nochmal drauf vorbereiten. Genau, ich bin Hanna Ludwig, also ich werde auch nur Hanna intern genannt. Ich würde mich als Cis-Frau verorten, mein Pronomen ist dementsprechend auch sie und ihr. Ich stamme aus einer AkademikerInnenfamilie, trotzdem ich dann festgestellt habe, dass das Studium möglicherweise nicht das Ding ist, was mich glücklich macht. Weswegen ich da zwar Kulturwissenschaften, aber nur bis zum Bachelor studiert habe und freudig seit 4 Jahren im Gleichstellungsbüro arbeite. Ich bin nicht weiß. Das ist auch ganz spannend, dass ich das jetzt sagen muss, denn als Video oder als Film, also als Bild wäre das wahrscheinlich gar nicht nötig zu sagen, weil man sieht es dann direkt. Aber jetzt für alle ZuhörerInnen ist es natürlich nochmal spannend zu wissen, dass ich nicht weiß bin, weil man das ja nicht sehen kann. Das waren jetzt, würde ich sagen, sogar schon
mehr als 3 Kategorien.
Möglich.
Ja, da frage ich dich natürlich als Expertin aus dem Team, was ist denn Diversity für dich? Wenn du Menschen auf der Straße erklären müsstest, was Diversität, was Diversity bedeutet, das ist ja auch ein Aufklärungspodcast und von daher jetzt die Aufklärung durch Hanna Ludwig.
Okay, also ich finde das relativ schwierig. Ich meine, ich könnte natürlich die ganzen Diversity Dimension aufmachen, soziale Herkunft, ethnische Herkunft, Geschlecht, Sexualität etc. Wenn ich das einem Menschen, der das möglicherweise auf der Straße eben nicht weiß, erklären müsste, wäre es quasi ja Vielfalt. Aber das ist im Endeffekt auch nur eine also das deutsche Wort für Diversity. Vielfalt in so vielen, in den Diversity-Rahmen. Tja, was wäre es denn für dich, Georg?
Also Rückfragen an den traditionellen Teil sind im Moderationskonzept nicht vorgesehen. Aber ich würde auch versuchen zu sagen, Diversity kann man frei mit Vielfalt übersetzen. Und es bedeutet einfach die Berücksichtigung unserer heterogenen Voraussetzungen, Gegebenheiten. Und einfach, man könnte es auch einfach sagen, mit offenem Blick durch die Welt gehen, weil wir sind nicht alle nur männlich, weiblich, weiß, gesund und so weiter. Das sind alles die verschiedenen Voraussetzungen, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen können. So viel vielleicht zu meiner Antwort. Aber Hanna, heute ist ja der 28. Mai. Heute ist ein besonderer Tag. Heute startet die Leipziger Buchmesse. Im letzten Jahr wurde sie verschoben. Nein, Quatsch, im letzten Jahr wurde sie abgesagt. Und in diesem Jahr vom März, wo ja klassisch die Buchmesse stattfindet, auf Mai verschoben. Und anlässlich dieser Buchmesse führen wir heute unseren Diversity-Podcast mal in Richtung Literatur. Was haben wir uns denn eigentlich gedacht mit diesem ominösen GSB Least Goes Podcast?
Genau, die Idee ist ja einer Social Media Projekt quasi entsprungen. Wir hatten das schon mittlerweile 2-3 Jahre her. Die Idee, einfach mal im Rahmen der Buchmesse auch mal unseren Followers auf Instagram und Facebook, folgt uns, zu zeigen, was das GSB, damals noch Gleichstellungsbüro oder genau, jetzt Stabsstelle für Chancengleichheit, Diversität und Familie, juhu, was denn das Team dort alles liest. Und wir haben quasi Bücher vorgestellt, die in irgendeiner Art und Weise mit unseren Gleichstellungsarbeitsthemen in Verbindung stehen. Davon hatten wir jetzt immer nur Fotos und so eine kleine Reihe, Social-Media-Reihe gemacht. Das haben wir jetzt in den Podcast geholt. Passt ja auch ganz gut, denn im Großen und Ganzen ist die Staffel ja noch nicht vorbei. Das große Oberthema der Podcast-Staffel war ja quasi Diversität in Medien. Medium, also Literatur ist ja quasi, spielt da ja auch mit rein. Von daher fallen wir da gar nicht ganz so aus dem großen Leitthema der ersten Staffel.
Das sehe ich genauso. Und wir haben von 6 unserer KollegInnen Bücher vorgeschlagen bekommen, die wir euch jetzt sozusagen abwechselnd vorstellen werden. Aber vorher noch ein kleiner redaktioneller Hinweis. Hanna, du hast es ja gerade so angedeutet. Auch das war ein Grund, warum wir mit traditionell unkonventionell erstmal in eine kleine Pause gegangen sind. Wir sind sozusagen erwachsen geworden, könnte man sagen. Das Gleichstellungsbüro hat sich strukturell verändert. Wir sind jetzt Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie. Längerer Name, passt aber besser zu unseren vielfältigen Aufgaben, sodass jetzt traditionell unkonventionell der Diversity Podcast der Stabsstelle CDF ist. Wir sagen ganz kurz CDF, weil sonst kriegen wir auch die Krise mit dem langen Namen. Mhm. Und zum Thema folgt uns @traditionell unkonventionell bei Instagram und CDF Uni Leipzig bei Facebook und Instagram. So viel dazu. So, bevor wir in die Literatur im Allgemeinen einsteigen, Hanna, du wohnst in Leipzig. Weiß gar nicht, bist du in Leipzig eigentlich geboren?
Nee, ich komme aus Dresden, im Tal der Ahnungslosen.
Ach, ich wusste ja schon immer, warum wir uns so ähnlich sind. Ich bin ja auch in Dresden geboren. Aber als zugezogene LeipzigerInnen, wir erleben ja im Normalfall jeden März die Massen, die zur Buchmesse pilgern. Bist du eigentlich eine typische Buchmessegängerin oder bist du eher gehörst du zu den Menschen, die dann genervt sind, wenn diese ganzen Manga-Anime-Figuren durch die Stadt schleifen, alle Bahnen blockieren und die S-Bahn zur Messe auch rappelvoll ist?
Also, da ich ja hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs bin, tangiert mich das gar nicht so sehr. Und ich finde es eigentlich auch ganz witzig, Cosplayers zu sehen, wenn man das so sagen kann. Kann man ja so sagen. Ja. Im Großen und Ganzen gehe ich aber auch nicht. Also, ich war, glaube ich, noch nie auf der Buchmesse.
Und liest du aber privat auch viel oder bist du da eher so die, bitte nur ein kurzes Paper?
Ich habe immer mal so Anwandlungen, wo ich mir online Bücher bestelle und kaufe, die ich dann irgendwann mal lesen möchte. Dementsprechend habe ich viele Bücher, die aber noch unberührt sind. Aber ich hoffe immer, irgendwann kommt noch mal der Vibe, küsst mich die Muse und die Zeit. Man braucht ja auch Zeit einfach, um das zu lesen.
Ja, aber du hast ein Buch heute mitgebracht, was du definitiv gelesen hast. Da gehen wir dann nachher noch mal drauf ein. Aber bleiben wir noch kurz bei der Buchmesse. Da werden ja auch immer Preise vergeben. Der Buchmessepreis, genau wie der Preis der Frankfurter Buchmesse, sind relativ anerkannt, auch mit Geld dotiert. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, wer in diesem Jahr nominiert ist. Und ja, bei den Geschlechterverhältnissen, wenn wir an nur männlich und weiblich denken, also das ist ganz ist einigermaßen ausgewogen. Aber mir ist aufgefallen, dass, wenn ich richtig recherchiert habe, alle Personen weiß sind. Und wir reden ja über Diversität, über Vielfalt. Ist es ein Problem, dass alle Nominierten weiß sind, also auch die PreisträgerInnen alle weiß sein werden?
Ich denke schon, dass es ein Problem ist, weil man eine ganz andere Perspektive hat, wenn man als nicht weiße Person, als schwarze POC-Person quasi durch die Welt geht und eine ganz andere Perspektive auf diese Welt hat. Man ist von Diskriminierung beeinflusst und kann Dinge tun, kann Dinge nicht tun. Man hat bestimmte Hürden irgendwie zu überwinden. Und dementsprechend finde ich das schon wichtig, auch nicht weiße Personen zu nominieren und auch in die Öffentlichkeit zu rücken und sichtbar zu machen, dass es schwarze POC-AutorInnen gibt. Interessanterweise haben wir ja 6 Bücher bekommen von unserem Team, die bin ich auch mal durchgegangen. Interessanterweise sind diese Personen hauptsächlich weiß. Es gibt eine nicht weiße Person, Da kommen wir später nochmal drauf, wer das ist. Aber das ist doch schon auch irgendwie so ein ganz interessanter, ja, ist doch ganz interessant zu sehen, dass auch wir nur weiße Personen halt vorgeschlagen haben. Quasi.
Das ist interessant, das ist deshalb auch blöd, weil jetzt natürlich meine Überleitung zu dem zur Buchvorstellung nicht mehr klappt. So, die Buchmesse kann es nicht, wir machen es besser. Aber es ist ein sehr interessanter Fakt, weil tatsächlich auch durch solche Preise natürlich auch bestimmt wird, was in den Auslagen liegt, was dann auch gekauft wird. Und das ist vielleicht auch das, was wir, obwohl wir sensibilisiert sind, wo wir auch so ein bisschen auf den Markt reinfallen und Opfer sind. Aber ja, ist denn so ein Thema Quote für dich als nicht weiße Person, hast du ja selber gesagt, ist es für dich, wäre das eine Lösung zum Beispiel zu sagen, wir quotieren solche Preise, also die Nominierungen erstmal, dass wir dann sagen, wir versuchen da auch eine Diversität zu berücksichtigen?
Also es gab ja einen offenen Brief von Pew, also AutorInnen of Color zu der Buchmesse dieses Jahr und sie hatten schon in diesem offenen Brief quasi von einer institutionellen Diskriminierung gesprochen, Strukturen, die einfach sehr weiß sind und Autorinnen of Color überhaupt gar nicht zulassen. Sie hatten zum Beispiel als Vorschlag genommen, eine diversere Jury aufzustellen. Und ich glaube, das zum Beispiel könnte, wenn man vielleicht nicht gleich eine Quote haben möchte, wäre das zumindest schon mal irgendwie eine strukturelle, nachhaltige Maßnahme. Genau.
Also ich bin grundsätzlich ein großer Anhänger von solchen Quotierungen, weil ich glaube, dass das auch einfach zu Sichtbarkeit führt und auch zu veränderten Preisvergaben. Wir sehen es ja auch bei Stellenbesetzungsverfahren und Berufungskommissionen an der Uni. Aber so viel vielleicht zur Buchmesse. Wir wollen ja keine Werbung für die Leipziger Buchmesse machen, sondern wir wollen über unsere eigenen Bücher der KollegInnen sprechen. Aber vielleicht nochmal vorweg einige Voraussetzungen, die unsere HörerInnen jetzt nicht sehen. Traditionell, unkonventionell bedeutet natürlich auch, dass es immer ein Getränk der jeweiligen Sendung gibt. Ich habe mich gefragt, was ist denn das passende Getränk für so einen Literatur-Podcast? Und da fällt mir natürlich der traditionelle Rotwein ein, den wir uns hier eingeschenkt haben, natürlich auch mit Wasser. Und Hanna, weil du ja heute so ein bisschen der unkonventionelle Teil bist, gibt's Käsewürfel aus Plastikverpackungen. Mhm. Aber du siehst, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, damit das heute eine gute Sendung wird.
Oh, da bin ich sehr dankbar dafür.
Dann lass uns doch erstmal anstoßen, bevor wir zum ersten Buch kommen. Auf eine schöne Sendung, ne?
Prost! Prost. Feines Papier, ne?
Ja, finde ich auch. Wir verraten jetzt nicht die Tageszeit. Also natürlich nach 18 Uhr. Ja, Hanna, kommen wir zum ersten Buch. Was hast du uns da mitgebracht? Was schlägt denn, ich glaube, Milan unseren ZuhörerInnen und ZuschauerInnen als Lektüre vor?
Genau. Also ich habe es in dem Sinne nicht mitgebracht, sondern Milan. Und zwar Sag mir, wie lange ist der Zug schon fort von James Baldwin. Das ist auch der in unserer empfohlenen Liste der einzige schwarze Autor. Ich beginne mit einem Zitat von Milan zu dem Buch. Es ist nicht das neueste Buch, aber hat an literarischer Brillanz nicht verloren. Es ist ein Buch über das Leben, die Liebe, Klasse, Rassismus, Sexualität und die USA des 20. Jahrhunderts. Im Endeffekt geht es da um einen schwarzen bisexuellen Schauspieler, der gekämpft hat, um eine bestimmte Berühmtheit zu erlangen und einen Unfall hat und dann quasi auf dem Krankenbett seine Geschichte oder seinen Werdegang nochmal reflektiert und daraus dann kleinere Geschichten. Das Leitthema so Rassismus, Klasse, Homosexualität, das ist auch so ein bisschen, das sind so die Leitmotive von James Baldwin in all seinen Büchern. Auch sehr autobiografisch, denn er selbst ist schwarz und homosexuell gewesen. Genau. Ich persönlich hatte eine Dokumentation gesehen, und zwar I Am Not Your Negro, wo James Baldwin, also Schnipsel von Interviews und sowas von James Baldwin eingefügt wurden. Das fand ich sehr beeindruckend und dachte, ich müsste ihn unbedingt mal lesen. Daraufhin habe ich wieder in einer so einer spontanen Impulsreaktion mir irgendwie 10 Bücher geholt. Die liegen bei mir noch rum. Ein Buch davon habe ich angefangen und ich fand es eher erstmal schwierig zu lesen. Also das war das erste Buch, kann ich mir gerade nicht dran erinnern, aber es war sehr, er kommt aus einer religiösen also Familie auch, und deswegen war es sehr religiös angehaucht und das fand ich ein bisschen schwierig zu lesen, ist aber auch ein alter Schinken. Also das Buch jetzt ist, glaube ich, von 68, also ist schon eine Zeit her.
Okay, aber das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Was bist du denn für eine Leserin? Also bevor wir zu James Baldwin nochmal nachfragen, bist du so eine, dass du sagst, die ersten 20 Seiten, die ersten 100 Seiten müssen mich packen? Also hast du da so eine Grenze eigentlich?
Ich würde dann schon eher sagen, vielleicht die ersten 20 Seiten.
Ja, ich nehme mir immer vor, bei den dickeren Büchern, die ich lese, so die ersten 100. Aber ich gebe auch zu, dass es Bücher gibt, wo es einen dann, wo man es zur Seite legt, wenn es auch so lange verschachtelte Sätze sind oder ähnliches,
ja,
wo
genau.
du dann dich quälen musst. Aber ich denke mir immer, ich habe dafür Geld bezahlt. Ja. Weißt du, und dann so denke ich immer, nur im Regal zu stehen, ist es halt irgendwie doof. Du hast gesagt, das Buch ist ja von 68 und Milan hat uns auch, als er uns das empfohlen hat, ja gesagt, na, man müsste mal aufpassen, ob man das verwenden kann, weil da wird das N-Wort verwendet. Mhm. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, ob wir solche Bücher empfehlen können. Wie meinst du das, wenn wir das Ganze nochmal neu verlegen würden? Würdest du es dann anders übersetzen? Also das Wort, sage ich jetzt mal, tilgen und durch eine Wortgruppe oder anderes Wort ersetzen? Oder sollte es kontextualisiert werden, meinetwegen über eine Einführung oder so? Also wie stehst du dazu, zu diesem Wort? Weil tatsächlich ist das natürlich auch, 68 war es vielleicht noch üblicher, dieses Wort zu verwenden. Heute würden wir das, Göttin sei Dank, ja nicht mehr tun.
Oh, ich finde das eine richtig schwierige Frage. Also ich kann die so gar nicht beantworten, glaube ich. Also ich denke, es müsste nochmal neu übersetzt werden, aber vor allen Dingen auch in dem Sinne, als dass es vielleicht nochmal wie so eine Kommentierung gibt sozusagen. Also es ist halt, das ist ja der klassische Streit irgendwie zwischen Geschichte unserer Sprache und dem Abbild unserer Gesellschaft von damals und dem heute und gleichzeitig aber auch die Weiterentwicklung von bestimmten, von Sensibilität halt. Und ich finde es schon schwierig, das Wort an und für sich, das N-Wort, einfach so dastehen zu lassen. Von daher müsste man es in irgendeiner Form auf jeden Fall entweder rausstreichen oder halt erklären oder kommentieren. Das finde ich schon wichtig. Genau. Aber es ist eine alte Auflage gewesen. Wir hatten uns ja auch im Büro darüber unterhalten, ob wir das empfehlen können oder nicht. Im Endeffekt ist James Baldwin einfach, ich glaube, das ist ein Klassiker. Also der ist ein Autor und er ist auch einer der großen Aktivisten gewesen, die bei der BürgerInnenrechtsbewegung in den USA halt ganz vorne stand. Und deswegen hat er auch kluge Texte und es ist halt auch ein Zeitzeugnis. Irgendwie, ich fand es schon gut, ihn zu lesen.
Ja, ich denke mal auch, dass es schwierig ist, Dokumente, die in einer Zeit geschrieben wurden, dann immer zu dahingehend zu redigieren, dass man einfach das an den, ich sage mal, aktuellen Sprachgebrauch anpasst. Ich denke, es darf auf gar keinen Fall unkommentiert stehen bleiben. Aber ich finde, gerade auch, wenn wir darüber reden, sich mit Literatur auseinanderzusetzen, dass eben Literatur genau wie Sprache selbst ein Spiegel der jeweiligen Zeit ist. Und dieses Wort ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um über Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus nicht nur in den USA zu sprechen und ja die Brücke im Prinzip zu heute zu schlagen. Auch da könnten wir zu Black Lives Matters, ja wunderbar von Baldwin, bis heute kommen. Von daher ist es auf jeden Fall ein Literaturtipp, den ich mir mitgenommen habe. Ich selber habe das Buch auch nicht gelesen. Danke an Milan aus unserem Team für diesen Hinweis.
Eins wollte ich noch was sagen zu dem N-Wort, und zwar ich glaube, früher konnte man das N-Wort nutzen, ohne darüber nachzudenken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses N-Wort, jetzt wo man so sensibilisiert darauf ist, sozusagen, wenn ich das jetzt lese, dann macht das was mit mir innen drin. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, das macht was in mir drin sozusagen beizubehalten. Also ne, ich denke mir dann so, wow, das ist ja ein heftiges Wort, einfach was das so triggert auch in einem. Genau, und in dem Sinne liest man es dann nicht einfach so runter, sondern wird halt der Art der Diskriminierung und der Schärfe und der Härte vielleicht der Diskriminierung auch immer wieder gewahr, wenn man dieses Wort in solchen Texten liest. Ich wäre jetzt keine Verfechterin, das jetzt einfach immer wieder regelmäßig in neuen Texten zu nutzen. Aber genau, das wollte ich nur. Noch ein Gedanke.
Ja, mein Gedanke, der gerade war, du hast ja vorhin so ein bisschen überlegt, ne, wie man Diversity erklären kann. Aber genau das ist es. Wir reden über Diversität und einen Antidiskriminierungsansatz. Und das heißt auch in der Literatur zu schauen, wer schreibt die Bücher und was wird thematisiert und wie wird Sprache verwendet, denn Sprache kann extrem diskriminierend und ausschließend sein. Mhm. Ja, von James Baldwin und Milans Empfehlung hin zu einem deutlich aktuelleren Buch von 2019. Du hast von Doro eine Empfehlung mitgebracht.
Genau, von Doro habe ich eine Empfehlung mitgenommen. Die Letzten ihrer Art von Maya Lund. Möglicherweise, also am Ende ist noch ein E, aber ich glaube, man spricht es nicht aus, aber soweit habe ich nicht recherchiert. Das ist eine norwegische Autorin. Sie hat das bekannte Buch, vielleicht kennen es die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, Die Geschichte der Bienen verfasst. Das ist quasi der erste Teil eines Klimaquartetts gewesen. Die Letzten ihrer Art, das Buch, was Doro uns empfohlen hat, ist das dritte Buch. Im Endeffekt geht es in allen Büchern, also in der Geschichte der Bienen, in der Geschichte des Wassers, das ist das zweite Buch des Quartetts, und Die Letzten ihrer Art, geht es irgendwie um verschiedene Zeitebenen, nämlich die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Das große Überthema ist quasi das Ende der Welt aufgrund von Umweltproblemen, die der Mensch geschaffen hat, sozusagen, der Mensch als Störenfried quasi in dieser Welt. Und das ist dann verknüpft oder eingebettet in so persönlichen Schicksalen. So, und in diesem Buch ist dieses persönliche Schicksal, das sind halt drei Zeitebenen, je zwei Personen, Familien, die sich dafür einsetzen, dass es ganz seltene Pferde gezüchtet werden, also gefangen, gezüchtet und wieder freigelassen werden. Witzigerweise wollte ich dich eigentlich fragen, wie diese Pferde heißen, also wie man es ausspricht, denn das wird wie folgt buchstabiert: PRZEWALSKI.
Ja, liebe ZuhörerInnen, schreiben Sie uns, schicken Sie uns eine Sprachnachricht, wenn Sie wissen, wie das ausgesprochen wird, denn ich bin traditionell und... ich lasse es einfach.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist die ideale Gelegenheit, Hanna, du hast ganz noch den Mund, nochmal einen Schluck zu nehmen,
ja,
um über den Namen der Pferde nochmal ein wenig zu meditieren.
Ja, im Endeffekt ist das eher so ein Umweltthema. Also,
aber warum ist das ein Diversity-Thema? Also das habe ich mir gerade, wir kommen von Rassismus, Homosexualität, kommen wir auf einmal zu Pferde und Klimawandel. Hat das was mit Diversity wirklich zu tun? Also
gut, man könnte, also ich habe zwei Antworten. Einmal geht es in der einen Zeitebene um einen homosexuellen Mann, der quasi, das ist das 19. Jahrhundert, dort mit seiner Homosexualität versucht, in die Gesellschaft zu passen und versucht irgendwie seinen Platz zu finden und daran scheitert. Spoiler!
Lesen lohnt sich trotzdem.
Ja. Die zweite Antwort wäre, das ist so ein bisschen weit hergeholt, es ist so Nachhaltigkeit. Also der Mensch als Subjekt quasi in einer Gesellschaft, wie er miteinander umgeht, welche Hierarchien und Normen und Machtverhältnisse es gibt, aber auch im Umgang mit der Natur. Weiß nicht, dass man dann halt irgendwie so... Also, dass man immer nachhaltig und vielfältig denken muss. Also, dass es nicht nur so diese klassischen 6 Diversity-Dimensionen gibt, auf die man, also aufgrund deren man diskriminiert werden kann, sondern, ja, vielleicht, keine Ahnung.
Anna, ich bin total beeindruckt, wie du das herleitest. Ich als traditioneller Teil hätte jetzt einfach gesagt, ja, wir lesen halt nicht nur Fachliteratur, sondern auch wir in der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie lesen vielleicht mal auch Literatur, die nicht ganz immer den thematischen Bezug zur Arbeit hat. Da frage ich mich, was hast du denn früher gelesen? Hast du auch so Groschenromane gelesen, die so gar nicht was mit Diversity zu tun haben?
Nee, ich habe viel Janosch gelesen tatsächlich.
Ah, okay.
Ja. Und dann fing es an mit Harry Potter und dann war es das auch im Endeffekt. Und dann immer vereinzelt mal so Sachen.
Ja, es kommt jetzt ein Geständnis. Ich bin ja ein Vielleser und ich habe früher tatsächlich wahnsinnig gern so ganz furchtbare Western-Romane gelesen. Also die in so Heftchen von meiner Oma und meinem Opa. Und die hatten das immer da und ich fand das als Knirps ganz toll. Obwohl das Frauenbild natürlich antiquiert ist und sind immer die tollen Macker mit den Pistolen und überhaupt. Aber ich habe das geliebt. Karl May wiederum nicht. Also damit konnte ich nichts anfangen. Da gab es ja schon die Verfilmung.
Warum?
Nö, das mit Winnetou hat mich da jetzt dann doch nicht mehr so getoucht, tatsächlich. Ich habe die Filme gesehen und aber wahrscheinlich ist das so, ich bin ja auch zum Beispiel, wenn ich eine Verfilmung gesehen habe, lese ich ungern das Buch danach. Also ich habe zum Beispiel bewusst Herr der Ringe vorher als Buch gelesen, bevor ich die Filme mir angeguckt habe. Ich finde, es geht ein bisschen Fantasie verloren, wenn man das alles im Film vorher sieht. Und das ist Harry Potter habe ich auch komplett vorher gelesen, bevor ich mir die Filme angeguckt habe. Mhm. Da tatsächlich, ja. Science Fiction habe ich früher auch viel gelesen. Also so Wolfgang Holbein, wo ich schöne deutsche Vampirliteratur und sowas. Genau. Ja, heute lese ich natürlich nur noch Sach- und Fachbücher. Ja, genau. Das ist klar.
Das wäre mal interessant. Du hast ja auch immer erzählt, dass du ganz viele Bücher bei dir zu Hause stehen hast.
3.500, ja.
3.500.
Ja, merke ich gerade, ich ziehe ja um und fahre ich immer von A nach B.
Und würdest du sagen, deine Buchauswahl ist divers? Also gibt es da viel Diversität, Vielfalt von den AutorInnen?
Ja. Nee, also wenn ich die AutorInnen betrachte, überhaupt nicht. Also tatsächlich habe ich sehr, sehr viele Bücher, weil ich keine, ich mag es nicht, Bücher wegzugeben und wegzuschmeißen, sondern wie gesagt, ich muss jetzt in eine größere Wohnung ziehen, weil ich ein drittes Zimmer für die Bücher brauche. Also insgesamt eine Dreizimmerwohnung. Ich hatte nur vorher zwei Zimmer. Es ist fachlich, glaube ich, es nimmt es zu. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wäre mal interessant zu sehen, wie der Anteil Männer- und Frauenautoren ist. Früher zum Beispiel habe ich das nicht gemocht. Ich lese gerne historische Romane, klar, Historiker. Mhm. Ich konnte mich nicht mit einer weiblichen Hauptfigur identifizieren. Mhm. Das ist super spannend. Ich fand das ganz furchtbar. Und dann habe ich irgendwann angefangen und mittlerweile ist es auch gar kein Problem mehr. Es kommt quasi auf den Text ran. Ich habe wenig queere Literatur, ein bisschen was später, aber das ist ein Genre, was mich nicht so begeistert. Viel in letzter Zeit natürlich durch die Arbeit Emanzipationsliteratur, tatsächlich von Alice Schwarzer über Butler und ähnliches. Wobei ich auch zugebe, dass Butler jetzt nicht die einfachste Autorin zu lesen ist, aber es sind halt auch ein paar so Grundlagen. Ne? Und wahnsinnig viel Geschichtsbücher, sächsische Landesgeschichte, Religionswissenschaften. Aber ich glaube, fast alles weiß. Also ich finde sozusagen, wenn Menschen mir jetzt Geschenke machen wollen, dann gerne auch diverse Bücher. Mhm. Und Baldwin steht auf jeden Fall auf der Einkaufsliste.
Cool.
Ja. Hanna, du musst überleiten, glaube ich, weil ich trinke jetzt nochmal einen Schluck.
Ja, gerne. Und zwar leite ich doch gerne mal über zu dem nächsten Buch von Philipp. Da spalten sich auf jeden Fall die Geister. Mhm. Wir beide haben es gelesen, / gesehen.
Also ich möchte hier sagen, dass du die YouTube-Verfilmung gesehen hast und ich es tatsächlich gelesen habe.
Ich habe es mir einfach gemacht, genau. Die war aber auch super schön. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu dem Buch sagen.
Ja, das ist ganz interessant. Das Buch ist von 2007, trägt den schönen Titel Ente, Tod und Tulpe. Als ich den Titel gelesen habe, konnte ich mir jetzt nicht so wirklich was vorstellen. Das Tolle ist, dass Philipp, einer der Kollegen mit Familienverantwortung bei uns im Büro, gesagt hat, er möchte gerne sozusagen ein Buch vorstellen, was er für seine Tochter, für Julika, ausgesucht hat. Sozusagen auch nicht nur die hohe Fachliteratur, sondern tatsächlich auch Kinderbücher spielen heute eine Rolle. Und das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Idee. Ich weiß gar nicht, inwieweit Julika das Buch vorgeschlagen hat oder er es für Julika. In jedem Fall ist es ein Buch, was Julika sehr mag. Das Buch ist zu Philipp gekommen, weil sie sich plötzlich mit dem Thema Tod auseinandersetzen mussten. Es gab einen Todesfall in seiner Familie und da ist natürlich die Frage, wenn du so einem kleinen Kindergartenkind irgendwie was über den Tod erzählen musst. Ich fand, deshalb spalten sich ja so ein bisschen die Geister, ist auch wahnsinnig schwierig. Also es geht darum, dass eine Ente quasi mit dem Tod eine ganze Zeit lang unterwegs ist und den Tod so ein bisschen auch als Freund begrüßt und am Ende natürlich stirbt und der Tod sie dann die ganze Zeit dann begleitet, beziehungsweise ins Jenseits oder wie auch immer man das dann nennen will, hinüberträgt. Ich fand es tatsächlich schön illustriert. Das Interessante ist, der Autor Wolf Erlbruch war tatsächlich bis 2009 auch Professor für Illustrationen an der Bergischen Universität Wuppertal. So viel zum Nicht-Wissenschafts-Podcast. Ja, also wir haben auch einen Professor oder Professor M, wie es so schön heißt, hier unter unseren AutorInnen, aber natürlich wieder weiß und männlich. Der hat tatsächlich auch zahlreiche Preise bekommen für seine Bücher und Illustrationen und unter anderem auch den Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig, aber auch den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises und die Hans-Christian-Andersen-Medaille. Also preisgekrönter Autor und Illustrator, ehemaliger Hochschullehrer. Und der hat versucht, mit diesem Buch das Thema Tod für Kinder greifbarer zu machen. Und ja, ich fand es gruselig. was einfach natürlich meiner eigenen Sozialisation so ein bisschen wieder Rechnung trägt, weil wir sind es ja, oder ich bin es ja gewohnt, in Kinderbüchern so heile Welt zu sehen, alles seicht zu haben. Und vielleicht hat mich das auch ein bisschen abgeschreckt. Philipp hat aber auch deutlich gesagt, dass dieses Buch eine gute Möglichkeit ist, in der Familie, aber auch mit Kindern über das Thema Tod ins Gespräch zu kommen. Denn ja, Tod ist ja, gehört genauso zum Leben dazu wie Geburt von Kindern oder ähnlichem. Aber du fandest es, glaube ich, ganz schön, ne? Also.
Ich fand das sehr schön und ich, also genau, einmal, das fand ich ganz spannend, dass Philipp gesagt hat, dass es nicht nur für Kinder ist, sondern er selbst mit diesem Buch auch den Todesfall in einer Art und Weise verarbeiten konnte. Das fand ich cool. Also es ist im Endeffekt offensichtlich für Jung und Alt gedacht oder hilfreich zumindest. Und ich fand es überhaupt nicht traurig. Also gut, ich habe die Verfilmung gesehen, aber ich sag mal so, das ist halt genau das Gleiche gewesen. Ich fand es irgendwie sehr beruhigend zu wissen, dass der Tod ein Freund sein kann, der nicht was Böses von dir will. Er sagte auch in einer Szene, sagte als die Ente den Tod entdeckte, sagte sie, ja, okay, du bist der Tod und willst du mich jetzt holen kommen? Und der Tod so, nee, ich bin nur für den Fall da, dass dir irgendwas passiert. Das Leben wird schon irgendwie Überraschungen bereithalten, die möglicherweise dich halt zu Tode bringen quasi. Und die hatten dann richtig viel Spaß, sind schwimmen gegangen, haben sich gegenseitig gewärmt und die Ente war am Punkt ihres Todes nicht alleine, weil ihr Freund der Tod mit dabei war und er sie mit in den Tod begleitet hat. Und ich fand das irgendwie eine richtig schöne, ich fand das schön und ich fand das auch gar nicht bedrückend irgendwie.
Ja, tatsächlich ist das auch was, wo ich mich dann selber oft frage, wie unser Bild vom Tod geprägt wird. Und ich, wie widersprüchlich man selbst ist, merke ich auch gerade in dem Diskurs um dieses Buch. Ich habe vor ungefähr 4 Wochen eine Veranstaltung moderiert zum Thema, wie geht Sterben? Und die Kernbotschaft war, der Tod gehört genauso zum Leben dazu. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wie wollen wir sterben? Ja. Wie soll der Sterbeprozess begleitet werden? Und das gerne auch als jüngere Menschen. Weil irgendwann ist es soweit, ja, der Tod ist unweigerlich da. Und so haben wir auch die Möglichkeit, das so zu gestalten, wie wir das wollen, auch Abschied für unsere Verwandten zu nehmen. Und tatsächlich fand ich es da so moralisch total logisch und richtig, aber mit einem Kinderbuch habe ich andere Assoziationen gehabt. Und von daher muss ich auch nochmal sagen, ich finde das ganz toll, dass das Philipp vorgeschlagen hat, weil es auch eine wichtige Botschaft tatsächlich sendet. Unabhängig davon, dass es natürlich so ist, dass man auch über Kinderbücher genauso kritisch diskutieren können muss. Und ja, es ist vielleicht auch eine Geschmackssache, ob einem die Illustrationen gefallen. Wie ist das YouTube-Video relativ leicht findbar? Gibt man nur den Titel ein oder wie?
Genau, genau. Du gibst nur den Titel ein und dann kommst du auf das Video. Und das ist von Matthias Bruhn, der auch selbst für diesen Kurzfilm prämiert wurde mehrfach. Also den kann man sich auf jeden Fall, wer nicht lesen will, sondern lieber gucken, die guckt sich dann doch lieber mal das YouTube-Video an.
Ja, das ist auch, im Prinzip ist das ja auch sehr zielgruppenadäquat, weil ich meine, Hanna, ganz ehrlich, in der Schule hast du doch ganz häufig garantiert die Verfilmungen geschaut, statt die Bücher zu lesen.
Na, manche hatten mich schon gefesselt und da habe ich schon...
Welches Buch hat dich in deiner Schule gefesselt?
Faust habe ich gelesen.
1 oder 2?
1.
Ja, gut. Und warum nicht die 2?
Ich glaube, das stand dann nicht mehr auf dem Lehrplan.
Ach so, ne, ich habe Faust 2 tatsächlich gelesen. allerdings ist Faust 1 die deutlich bessere Variante. Ich habe gedacht, bei Faust 2 merkt man, dass der irgendwas
Außerdem sind ja meistens quasi die nachfolgenden Bücher sind ja da meistens nicht
gut. Hattest du Deutschleistungskurs oder was hattest du?
Ja.
Ah, okay, okay. Und was waren noch so Bücher neben Goethe und Faust, die dich so gefesselt haben in der Schulzeit?
Steppenwolf von Hermann Hesse, den fand ich auch ziemlich gut. Da konnte ich mich irgendwie in der Zeit, das ist ja so super surreal und verwirrend und psychische Konstitution und so. Und da konnte ich mich trotz meiner jungen Jahre doch sehr gut identifizieren damit, ja.
Okay, naja, bei mir waren es, glaube ich, fand eigentlich so ziemlich alle gut, außer Kafka. Kafka fand ich furchtbar.
Habe ich auch gern gelesen.
Du hast Kafka gern gelesen.
Okay. Die Verwandlung, genau.
Eines der furchtbarsten Bücher, die ich jemals gelesen habe, was einfach nur sicherlich an meiner begrenzten Wertschätzung für dieses Genre geht. Okay, genau.
Kommen wir doch zum nächsten Buch, für welches du wahrscheinlich mehr Wertschätzung oder mehr Freude empfinden kannst. Welches hast du da mitgebracht?
Genau, ein ganz, ganz tolles Buch von unserer lieben Frau Karl, die mir das richtig begeistert mitgebracht hat. Und ich nehme das Beste gleich vorweg. Jede Person, die im wunderschönen Freistaat Sachsen wohnt, kann sich dieses Buch kostenfrei über die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung bestellen. Das ist ein wichtiger Hinweis, da gibt es einen Publikationsversand und man kann im halben Jahr bis zu einer bestimmten Punktzahl Publikationen kostenfrei, man zahlt eine Versandkostenpauschale, bestellen. Das Buch von Melanie Jareis und Katinka Reinke, die die Illustrationen gemacht hat, hört auf den wunderbaren Titel Rebel Minds, 44 Erfinderinnen, die unsere Welt verändert haben, aus dem Jahr 2020. Frau Karl hat uns das Buch deshalb empfohlen, weil es dort schön illustriert und kurzweilig aufgearbeitet sogenannte Role Models gezeigt werden, die wir alle schon kennen und andere, die wir überhaupt noch nicht kennen. Da geht es darum, um Frauen wie zum Beispiel Melita Benz, was die erfunden hat, einfach vorzustellen. Und das ist ja im Prinzip total symbolisch für unsere tägliche Arbeit, Frauen sichtbar zu machen, aber auch Leistung von Frauen zu würdigen. Wir selber haben ja verschiedene Ausstellungsprojekte oder auch Buchprojekte zum Thema gemacht. Und ich fand dieses Buch darf eigentlich in keiner Bibliothek mehr fehlen. Man kann das mit der Familie lesen. Ich finde, es ist etwas für jede Altersgruppe tatsächlich. Es sind ja sozusagen diese Comic-Bücher, die sind ja auch aktuell sehr en vogue. Da gibt es auch tolle feministische Comics gerade. Aber so in dem Stil ist Rebel Minds gestaltet. Und Frau Karl hat dazu gesagt, ich finde, dass es ein schönes Buch ist, wo man nebenbei mehr oder weniger bekannte Erfinderungen kurz vorgestellt bekommt. Dazu gibt es weiterführende Literaturempfehlung. Alles ist kurz und knackig gehalten und macht Lust auf mehr. Und ich denke, das ist die beste Formulierung und Werbung für dieses tolle Buch.
Ich habe mir mal, ich habe nicht reingeguckt, sondern mir nur den Klappentext durchgelesen.
Es gab keine Verfilmung dazu,
die kommt. Es gab keine Verfilmung, ja, was soll ich denn machen? Eine ganz wichtige Frage, die sich mir gestellt hat, ist, was ist ein Champagner-Rüttelpult? Warum sollte man Champagner rütteln? Was ist das? Das ist quasi eine Erfindung gewesen einer Frau.
Ja. Ja. Da kann ich jetzt natürlich einfach sagen, lies das Buch. Es hat, glaube ich, was mit der sozusagen Wein, Champagner und so, Sekt muss regelmäßig gedreht werden, sozusagen in der Lagerung. So habe ich mir das erschlossen. Das hat was mit der Qualität zu tun, dass dann die Kohlensäure oder was weiß ich. Ich bin jetzt auch nicht der Champagner-Sommelier, aber ich glaube, damit hat was zu tun, wenn es rüttelt, wird es für den Geschmack besser.
Ja, das war ein bisschen irreführend irgendwie, der Titel. Rüttelpult. Also ich meine, ne, man weiß ja, was passiert, wenn du den Champagner rüttelst.
Ja, dann ist nicht mehr so viel Blub drin.
Genau.
Ja, also nicht, dass wir hier häufig im Büro Champagner
trinken.
Nein,
nein.
Das ist im öffentlichen Dienst, ist ja Alkohol generell eher schwierig.
Ich fand das ganz interessant. Also ich habe irgendwie versucht, so ein bisschen was dazu zu recherchieren, ohne reinzugucken. Das war so mein Credo. Und zwar habe ich da, ist mir eine Frau eingefallen, die Menstruationstasse erfunden hat. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt da mit drin ist, aber ich will da gerne nochmal sagen, also genau, ich fand das ganz spannend, weil Menstruationstassen sind ja gerade, kennt man halt irgendwie, oder vor allen Dingen Frau. Und die gibt's schon seit den 30er Jahren ungefähr, 30er Jahren. Das ist, fand ich ganz verrückt. Und eine Frau hat sie erfunden. Und man kennt diese Frau eigentlich so gut wie gar nicht. Und man findet auch wenig Informationen für die Frau, weil sie eine Frau ist. In einer Zeit, wo die Sichtbarkeit, ne, von Frauen überhaupt in einem Beruf, wo man auch etwas erfindet und nicht nur so Care-Arbeit und sowas ist, da war das nicht so gang und gäbe. Sie hat sich mit unrein Frauenthemen quasi in irgendeiner Art und Weise auseinandergesetzt und das in dieser Männerwelt, wie sie in den 30er Jahren war. Und das fand ich ganz spannend und deswegen finde ich das auch total wichtig, dann diese ganzen Frauen, die diese Erfindungen hatten, quasi nochmal sichtbar zu machen. Sehr schön.
Ja, das Problem tatsächlich ist ja auch, dass in unserer patriarchalen Gesellschaft Heinrich von Treitschke hat immer gesagt, Männer machen Geschichte. Und genauso ist unsere Geschichtsschreibung organisiert. Es wird häufig der Einfluss von Frauen überhaupt nicht gesehen. Da können wir über Fürstinnen bis zu Erfinderinnen und Politikerinnen gehen. Das ist leider was noch viel zu wenig Beachtung findet. Und viele historische Fakten müssten wahrscheinlich auch mal auf Geschlechtergerechtigkeit abgeklopft werden. Und ich glaube, genau deshalb ist es auch wichtig, solche Publikationen zu haben und diese Publikationen dann meinetwegen auch in YouTube-Verfilmungen oder Clips oder Ähnliches zu packen, weil es gibt fantastische Role Models und ich denke, das macht Mut, gerade für Schülerinnen und Kindergartenkinder und, ist es wichtig zu sehen, was für tolle Pionierinnen es auch schon in den 30er Jahren zum Beispiel gab. Und dass man heute, wenn man sagt, du kannst alles, ist es harte Arbeit, aber ich glaube trotzdem, dass solche Role Models auch ermutigen können, den eigenen Weg zu gehen und ja, auch sich ein Stück der Welt zu erobern, was ja auch sein muss. Männer müssen definitiv Macht und Privilegien abgeben und vielleicht hilft es dann, wenn man solche tollen Vorbilder hat. Wir gehen ganz kurz in eine Biopause und sind gleich zurück mit dem Buch, welches Hanna uns mitgebracht hat.
Traditionell.
Unkonventionell.
Das Buchmesse Extra.
Boah, Hanna, ich denke, das läuft eigentlich ganz gut, ne? Also ich meine, Rotwein, Käse und Literatur, was will man mehr? Und natürlich eine wahnsinnig kompetente und charmante Gesprächspartnerin.
Danke, gleichfalls.
Bin ich auch eine charmante Gesprächspartnerin?
Ja, das war klar, dass es kommt. Gesprächspartner. Na, Wobei ich ja nicht weiß, wie du dich da...
Eben, ich kann mit GesprächspartnerInnen heute sehr gut leben.
Cool.
Wir haben ja noch ein weiteres Buch vor uns. Und zwar hast du eines der wenigen Bücher, die du nicht nur gekauft, sondern auch gelesen hast, für uns mitgebracht. Du hast ja vorhin gesagt, dass nicht jedes Buch, was sich in deinem Besitz befindet, auch es geschafft hat, dass du es gelesen hast.
Ja.
Und ich fand dein Zitat darüber ziemlich also bewegend tatsächlich auch und nachdenklich auch für unsere eigene Arbeit. Die Erwartungen waren sehr hoch und ich wurde nicht enttäuscht. Ich war überrascht und auch wieder nicht, wie tiefgreifend sich die Bewertung des äußerlichen Erscheinungsbildes und die daraus folgende Diskriminierung einer Person auf das Selbstwertgefühl und die Psyche auswirkt. Lookism ist eine viel zu wenig beachtete Diskriminierungsform, die es sichtbar zu machen gilt. Du hast das Buch Body Politics von Melody Michelberger aus dem Jahr 21.
Ist das tatsächlich? Nee, das ist aus dem Jahr 19, glaube ich.
19, okay, dann ist es hier auf meiner Vorbereitung, habe ich das leider falsch geschrieben, aber ein relativ aktuelles
Buch. Irgendwas zwischen 19 und 21, das werdet ihr dann schon sehen, wenn ihr da recherchiert.
Richtig, genau, also es ist ein relativ aktuelles Buch, was sich sozusagen mit dem Auswirkungen von gesellschaftlichen Zuschreibungen, eine Frau muss so und so oder Mensch muss so und so aussehen und dem vermittelten Idealbild auseinandersetzt. Ich fand das deshalb interessant, weil Lookism ist ja auch eine, wie du selber sagst, eine ehrlicherweise aus meiner Perspektive relativ alltägliche Diskriminierungsform, die selten angesprochen wird. Aber wir können uns da ja selber an die Nase fassen, wenn wir über die Straße gehen und denken, oh Gott, wie sieht Person XY denn aus? Und du hast dieses Buch ganz bewusst auch vorgeschlagen. Wie kam es denn dazu, dass du gerade dieses Buch gekauft hast? Also das interessiert mich auch nochmal. Oder hast du es geschenkt bekommen? Das kann ja auch sein.
Nee, ich habe es mir tatsächlich gekauft. Und zwar auf Empfehlung einer Freundin. Wir waren, wir hatten uns irgendwann mal in einem Gespräch verfangen, wo wir uns so ein bisschen aufgeregt haben über, dass es so schwierig ist, irgendwie Klamotten für einen bestimmten Körpertypus, Körperformtypus irgendwie zu bekommen. Und eigentlich so ein bisschen Weltuntergangsszenario, alles ist schlimm und schrecklich und gleichzeitig, komm, wir verändern die Welt. Und daraufhin hat sie quasi mit diesem Buch angefangen, dass das schon ein erster Schritt war, ihre Welt zu verändern und viele Dinge zu verstehen. Und daraufhin habe ich das gekauft und fand tatsächlich auch, ich habe mich in vielen, also es ist ja quasi so ein Erfahrungsbericht, was auch ein bisschen unterfüttert mit so Fakten und Daten ist. Und ich habe mich in einigen Situationen auch wieder entdeckt, wie sie quasi unter diesem Druck, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, schon seit klein auf quasi gelitten hat und wie das sich auf ihre Psyche ausgewirkt hat. Denn dann nach 30 Jahren nur Diäten machen und Magersucht durchlaufen, ist sie dann an einem Burnout erkrankt und ist in Therapie gegangen und erst da hat sie sich dann irgendwie mit ihrem Körper anfreunden können. Und ich konnte das super gut nachvollziehen und ich fand es auch sehr spannend, was sie dann so erzählt, dass man zum Beispiel nicht verbeamtet werden darf, wenn man quasi übergewichtig ist und so. Und das fand ich super krass und diskriminierend. Und nicht nur, dass das quasi auf die Psyche geht, sondern das auch so ganz offensichtliche, nicht faire, irgendwie Strukturen.
Also es ist ein super, super spannendes Buch, was du dir empfiehlst, aber vielleicht für den Anfang mal gefragt, warum sollten denn deiner Meinung nach Menschen, die sich nicht als weiblich definieren, dieses Buch lesen? Also warum zum Beispiel ich als Mann, warum muss ich das lesen? Oder ist es denn tatsächlich eher so ein Empowerment-Buch für Frauen?
Also ich glaube, dass Frauen mehr, also es ist jetzt nur eine These, alles ohne Gewehr sozusagen.
Das ist deine persönliche Meinung.
Das ist meine persönliche Meinung, genau. Dass Frauen schon mehr unter so Schönheitsidealen leiden, weswegen es, gerade wenn man halt nicht schlank ist und keine schöne Haut hat oder whatever, so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das eher was möglicherweise für Frauen ist oder Menschen, die sich da verorten. Aber trotzdem finde ich das für dich zum Beispiel auch spannend. Ich weiß nicht, ob du jemals irgendwie Probleme mit deinem Körper hattest, was sich dann wiederum irgendwie auf dein Selbstwertgefühl und das wiederum auf deine, keine Ahnung, deine Arbeit, dein Sozialleben oder sowas ausgewirkt hat. Aber auch für dich wäre es spannend, einfach diese Perspektive mal zu übernehmen. Also einfach mal diese, wie lebt es sich denn als dickfetter Mensch? Also das Dickfett so quasi umschreibt Melody, diese, ja, sich selbst und ihre Körperform. Und das finde ich ganz schön, diese Worte neu zu besetzen und das nochmal irgendwie aus ihrer Perspektive zu sehen. Ich glaube, das ist es lohnenswert für alle.
Ja, ich glaube tatsächlich, also gerade als schwuler Mann ist das ein super großes Thema, Lookism in der queeren Szene. Auch rassistische Diskriminierung ist ein super großes Thema tatsächlich. Du hast ein bestimmtes Ideal und alle sind natürlich 1,90 groß, muskulös und braun gebrannt und so weiter. Deutsch, asiatisch bitte nicht, ja. Also das ist so ein Thema in der queeren Szene. Von daher ist es super wichtig, solche Bücher auch zu haben und auch zu lesen. Also es ist nicht nur für die Autorin wichtig. Ich finde es gerade spannend, weil wir natürlich auch an der Universität Leipzig einen großen Adipositas-Forschungscluster haben. Und ja, Übergewicht ist natürlich auch immer eine gesundheitliche Belastung, ja. Aber mich würde auch mal interessieren, das können wir im Nachgang mal recherchieren, inwieweit die psychische Beeinträchtigung durch gesellschaftliche Stigmatisierung dort auch erforscht wird. Das finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast, was dort erst nochmal deutlich wird, dass das ganz viel mit uns macht, wenn wir immer im Fernsehen Role Models sehen. Und ich finde tatsächlich auch, dass das ein Buch ist, was ich gerade jungen Frauen, Schülerinnen empfehlen würde, weil ich das im Freundinnen- und Bekanntenkreis immer gesehen habe, wenn junge Mädchen in die Pubertät kommen, junge Frauen, wie sie sich dann selber, unter welchem Druck sie stehen, auch schöne Fotos zu machen, sich bei Instagram zu posieren und so weiter. Und auch übrigens bei jungen Männern, bei Jungs ist das zunehmend, beobachte ich das zunehmend, dass es dort auch immer um dieses perfekte, scheinbar perfekte Äußere geht. Und von daher ist es, glaube ich, ein wichtiger Beitrag zu einer Sensibilisierung und damit auch zum Kulturwandel selber. Und das auch Äußerlichkeiten sich wandeln, siehst du bei Rubens, ja, im Barock, da wären wir wahrscheinlich irgendwie, würden wir als verarmt und gelten, weil an uns gar nichts weiter dran ist. Und da war es ja sozusagen, ging es um die Rundung und Ähnliches, ne? Und das verändert sich halt. Und momentan stehen wir, glaube ich, auch durch die veränderte Medienlandschaft und den normativen Druck von diesen Magermodels teilweise bei einschlägigen Sendungen oder so, unter einem extremen, ja, Einfluss und sozusagen, das macht ganz viel mit uns, wie wir uns selber wohlfühlen. Und das ist eigentlich schade, weil es muss aus einem selber herauskommen. Und das Buch oder die Botschaft des Buches ist, glaube ich, ja auch, so wie du bist, bist du okay. Hauptsache, du fühlst dich wohl und bist glücklich.
Mega. Aber was ich auch sehr spannend fand, was aus dem Buch nochmal hervorging, ist die Frage, was ist Gesundheit? Und das ist dann halt, also dass man halt quasi so ein Idealtyp an Mensch eine bestimmte Norm entwickelt hat über die Zeit hinweg und alles, was darunter, was rausfällt, ist halt krank. Und das finden wir ja aber auch in quasi im Themenbereich Inklusion, ne? Ja. Also ein Mensch hat eine Beeinträchtigung, keine Ahnung, eine Gehbehinderung oder sowas und man sagt, er ist nicht gesund oder so, ne? Oder hat eine chronische Erkrankung oder sowas. Und das fand ich schon spannend. Das muss man, ich meine, das Buch beantwortet das jetzt nicht, aber es gibt eine andere Perspektive nochmal drauf und hinterfragt diesen Begriff von Gesundheit. Und ich fand es ganz spannend, weil ich das aus Inklusionsthemen halt auch kenne. So.
Ja. Sehr schön.
Genau.
von Melody Michelberger, Body Politics, was wir unbedingt empfehlen, zu unserem zweiten Kinderbuch. Das hast du mitgebracht.
Das habe ich mitgebracht. Da habe ich auch recherchiert. Es gab keinen Film, deswegen habe ich es gelesen. Anna Fiske, Alle haben einen Po. Das passt irgendwie ganz gut zur Melody Michelberger. Da geht es halt quasi um die Körpervielfalt der Menschheit. Ja, alle haben einen Po, der Körper macht, keine Ahnung, der riecht, der macht Geräusche, aber es ist okay. Und genau, und so, das so kleinen Kindern irgendwie schon so beizubringen und vielleicht auch wieder weg von diesem Schönheitsideal zu gehen, dass der, ne, das prägt ja ein Kind schon in frühester Zeit. Finde ich ganz schön. Manu hatte das vorgestellt aus unserem Team und hat da auch nochmal einen Kritikpunkt mit reingebracht, nämlich, dass es doch sehr stereotypisch ist. Also ein Mann ist groß, eine Frau ist klein. Es gibt wenig nicht weiße Personen, also die meisten sind weiß. Genau, eine Person, die eine Behinderung hat, sitzt im Rollstuhl, also irgendwie so das Klassische, obwohl Behinderung oder Beeinträchtigung ja auch sehr vielfältig sein kann. Aber im Großen und Ganzen ist es auch ganz schön, weil es dort auch, also quasi mit dieser Nacktheit irgendwie spielt. Das finde ich irgendwie cool. Als kleines Kind dort auch irgendwie, ich weiß gar nicht, meine Mutter ist zum Beispiel, das sage ich jetzt einfach, meine Mutter ist nackig durch die Wohnung gerannt. Deswegen hatte ich eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zur Nacktheit. Vielleicht auch, weil im Osten ist man dann immer schön, ne? zu den FKK-Stränden gegangen und so.
Die These würde ich widerlegen, meine Mama auch, und ich fand das ganz schlimm und ich fand das, ja. Und ich komme ja auch aus Dresden und ne, Osten und so, aber von daher.
Hätte dir das Buch vielleicht weitergeholfen? Oh. So ein bisschen.
Bestimmt, ich glaube, Bücher helfen mir immer weiter. Ja. Bücher sind ja meine Freunde. Aber nochmal zurück. Ich glaube, das ist die Kritik von Manu ist natürlich wichtig, weil Kinderbücher sollten aufklären und versuchen, mit bestimmte Stereotypen aufzubrechen. Aber dennoch ist es ein gutes Buch, was überhaupt das Thema Nacktheit, aber auch Behinderung, aber auch man darf mich nicht anfassen, genau, überhaupt mal thematisiert. Und ja, ich glaube, das ist wie vieles, auch was Philipp zum Thema Tod vorgeschlagen hat. Bücher können gerade für Kinder eine Möglichkeit zum Gespräch sein. Ich denke, das ist super wichtig, dass man diese Bücher im Zweifelsfall nicht so stehen lässt, sondern auch das Gespräch sucht. Das ist natürlich für die Eltern auch im Zweifelsfall anstrengend. Wenn ich sehe, die Eltern in unserem Team, da merke ich schon, wie viel Kommunikation das auch mit dem jeweiligen Nachwuchs bedarf und wie wichtig das ist. Aber ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit oder wie heißt es immer so schön, ein niedrigschwelliger Zugang über solche Kinderbücher. Ja. Weil jedes Kind mag Bilderbücher oder Kinderbücher. Und wenn sie später, wenn sie größer sind, mögen sie dann YouTube-Verfilmungen.
Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, vielleicht wurde ich ja viel zu wenig und selten an Bücher rangeführt in meiner Kindheit.
Aber ich würde auch sagen, ich habe zu wenig Kinderbücher gehabt. Also ich hatte zwar als Knirps ein Abo in der Stadtbibliothek in Groß-Rohrsdorf und bin da auch sehr, sehr regelmäßig hingegangen. Aber später dann, als es Videokassetten gab, habe ich mir die natürlich auch ausgeliehen. Aber trotzdem sind solche Kinderbücher, und es gibt ganz, ganz tolle, vielfältige Kinderbücher. Wir haben bei uns in der Stabsstelle auch zahlreiche Publikationen selber beschafft. Der Klassiker ist natürlich König und König oder Zwei Papas für Tango oder ähnliches, wo wir ja auch für Leipziger Kindergartengruppen immer mal eine Lesung veranstaltet hatten, als wir das noch machen konnten. Und für unsere ZuhörerInnen und ZuseherInnen, es gibt eine ganz tolle Publikation, die packen wir in die Bio, unter anderem von Kevin Rosenberger zu diversitätssensibler Kinderliteratur. Und das empfiehlt sich eigentlich für jeden Kindergarten, jede Schule, jedes Familienfest, dass man diese Publikation hat, kann man kostenlos downloaden. Und dort ist dann die ganze Bandbreite an diversitätssensibler Kinderliteratur mal aufgearbeitet. Und da findet Mensch immer passende Geschenke für den Nachwuchs. Unsere Kollegin Caro schaut da auch regelmäßig für ihren Neffen nach zum Beispiel, um da auch immer schöne Sachen zu finden. Ja.
Cool, also das waren ja jetzt quasi die 6 Bücher. Und ich frage mich natürlich auch so ein bisschen, Georg, du warst ja jetzt auch hier richtig Feuer und Flamme für diesen Podcast und Bücher vorstellen. Wo ist denn da jetzt dein Buch eigentlich?
Ach, Hanna, ich nehme erstmal einen Schluck. Ja, das ist Mein Problem ist tatsächlich, dass ich es vergessen habe.
Aha.
Ich kann natürlich jetzt sagen, das lag daran, dass das nicht gut vorbereitet war. Unser Podcast-Produzent Jan, der hat uns einfach nicht richtig vorher gebrieft. Wie das so üblich ist, gab keinen Zeitplan, keinen Packplan. Und deshalb habe ich jetzt mein Buch vergessen. Aber ich kann es gerne machen.
Sind auf jeden Fall immer die anderen schuld.
Natürlich. Also weil ich mache ja keine Fehler.
Du bist ja Gast hier.
Ich bin Gastgeber, das ist der Unterschied. Nein, ich hätte gerne A Promised Land von Barack Obama vorgestellt. Das ist ein über 1000-seitiger Wälzer, die Biografie des ehemaligen US-Präsidenten, die mich sehr beeindruckt hat. Ich habe überlegt, ich bin nicht so derjenige, der so Biografien von US-Präsidenten, muss man ja sagen, bisher gelesen hat, aber ich fand, Obama war ein unglaublich charismatischer und beeindruckender Präsident, der für mich natürlich noch viel mehr strahlt als das aufgrund seines Nachfolgers. Ne? Also Donald Trump war für mich die Katastrophe. Und ja, ich habe mir diese Publikation, die jetzt erschienen ist, auch gekauft und gedacht, 1000 Seiten Biografie, liest du das? Und können PolitikerInnen wirklich gut schreiben? Und wenn ich eine Kritik äußern müsste, wäre das ganz klar gewesen, dass er mit unglaublich vielen Namen arbeitet, die wir in unserem Raum gar nicht so kennen. Ja, irgendwelche Pastoren der BürgerInnenrechtsbewegung und so weiter. Die sind mir natürlich als Deutsch-Sozialisierten bisher nicht so bekannt, wie das wahrscheinlich dem amerikanischen Publikum ist. Aber ich finde dieses Buch unbedingt empfehlenswert, weil es einen Versuch wagt, auch natürlich sind Autobiografien von ehemaligen PräsidentInnen natürlich auch so ein bisschen eigenes Bild zurechtrücken. Aber er macht dort sehr deutlich, wie warum und die amerikanische Gesellschaft so gespalten ist, wie es funktioniert, aus einer schwarzen Community sich hochzuarbeiten. Und seine Frau spielt eine bedeutende Rolle in dem Buch. Und das finde ich sehr schön, dass er dort auch nicht immer sagt, er hat das geschafft, sondern er macht immer wieder deutlich, ohne Michelle, die sich um die Kinder gekümmert hat, aber auch die mehr gemacht hat, als nur zu sagen, sie hält ihm den Rücken frei, sondern die auch klare Bedingungen gestellt hat, die auch eine Karriere selbst verfolgt hat und die wir ja heute wahrscheinlich noch mehr hoffen, dass sie vielleicht noch mal Präsidentin wird, die erste Präsidentin wird und deshalb auch sehr bekannt ist. Aber das ist ein sehr, sehr tolles Buch, was ich unbedingt empfehlen würde. Und damit hätten wir die Quote zumindest einen zweiten nicht-weißen Autor. Allerdings ist es natürlich ein männlicher Autor.
War ja James Baldwin letztlich auch.
Genau, und deshalb ist es nicht perfekt. Aber das wäre definitiv meine Empfehlung. Und das wird natürlich auch bei der folgenden Social-Media-Kampagne, werden wir davon natürlich auch ein Foto einstellen. Mhm. A Promised Land, ein verheißenes Land, kostet, glaube ich, im Deutschen was um die 40 Euro. Ist also auch nicht ganz günstig, aber es ist einfach auch ein unglaubliches Buch. Und er berichtet zum Beispiel auch von seiner Mutter, die Feministin durch und durch war, die sich dann von den Typen getrennt hat, wenn die genervt haben, seiner starken, taffen Großmutter. Also ich habe nicht gewusst, dass Obama tatsächlich auch so starke Frauen in seiner Verwandtschaft hatte. Mhm. Und das hat mich dann doch aus meiner Gleichstellungsperspektive begeistert, unabhängig davon, dass er natürlich über jeden kleinen Wahlkampf vor Ort erzählt und so weiter. Aber es ist ein sehr, sehr tolles Buch. Und das hätte ich heute eigentlich vorgestellt und habe es jetzt ja nochmal gemacht.
Hast du es ja nochmal gemacht. Und wie viele Seiten hat es gebraucht, damit du überzeugt warst, weiterzulesen? Ich meine, bei 1000 Seiten?
Erstaunlicherweise, ja, ich hatte auch die Befürchtung, ne, ich denke, so gebe ich jetzt 40 Euro für das Buch aus. Ich habe es mir auf Deutsch gekauft, nicht auf Englisch. Dann habe ich gedacht, so, okay, jetzt Biografien, wer weiß, also ne, wie lange ich da durchhalte. Aber ich war sofort Feuer und Flamme und das liest sich sehr, sehr gut.
Ab Seite 1. Ja. Inhaltsangabe. Super, ich bin dabei.
Ja, naja, vielleicht, weil ich auch die Bilder erstmal in der Mitte durchgeguckt habe.
Ah, ja, okay. Also, Bilder sind weiter ja. Zu lesen, ja.
Und ich wollte, es ist auch so eine persönliche Challenge gewesen, ne? Ich habe mir dann gesagt, so 100 Seiten schaffst du mindestens. Mhm. Aber es war tatsächlich gar kein Problem. Allerdings fallen die 100 Seiten auch nicht wirklich auf bei so einer über 1000-seitigen Publikation. Aber es ist ein Buch, was ich definitiv empfehlen kann. Und es hat ja auch dazu geführt, dass ich mir direkt dann das Buch von Michelle Obama, Becoming, noch bestellt habe. Ja, und ich bin mal gespannt. Also er hat einen Buchvertrag über mehrere Bücher. Da werden wahrscheinlich oder hoffentlich noch einige gute Bücher bei rumkommen.
Da bin ich mal gespannt. Ich bin immer sehr skeptisch, was es so anbelangt, selbst Biografien zu schreiben. Aber vielleicht ist das auch nur so ein Vorurteil, dass man sich dann halt selbst sehr hochlobt und eben ne, aus seiner eigenen Perspektive, naja, sich vielleicht irgendwie das Maßstab kritischer oder halt unkritischer ansetzt. Aber es halt nicht so objektiv ist. Aber ja.
Ich glaube, alle bemühen sich um Objektivität, aber niemand schafft es natürlich, weil jeder Person auf die eigene Geschichte einen eigenen Blick hat. Und es ist letzten Endes aber, glaube ich, eine etwas objektivere Autobiografie, als Donald Trump sie schreiben würde. So viel vielleicht dazu. Hanna, wir sind schon am Ende unseres Literatur-Podcasts, traditionell, unkonventionell, extra. Der Diversity-Podcast anlässlich der Leipziger Buchmesse 2021. Du hast jetzt die Gelegenheit, noch einen Schlusssatz unterzubringen, eine Botschaft. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen und ZuseherInnen noch mitgeben?
Ich plädiere ja auf jeden Fall dazu, dass ihr all diese Bücher kauft und lest. Ihr könnt ja auch untereinander dann tauschen und euch ausleihen. Falls ihr da keinen Bock habt, findet ihr auch vieles im Internet per Video, also auf YouTube oder sowas. Also nicht verzagen, ihr könnt euch mit diesen Büchern in den Themen auseinandersetzen, ob quasi schriftlich oder per YouTube-Video. Macht es.
Ja, und ich sage natürlich ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Hanna, das hat mega viel Spaß gemacht. Wir stoßen nochmal an, sozusagen, auf diesen schönen Literaturpodcast. Danke, dass du meine Gesprächspartnerin heute warst.
Danke für die Einladung.
Hast dich ja selber eingeladen, ne? Kann man ja heute so, kann man so sagen. Du hast ja gesagt, du hast da eine Idee und ich fand das natürlich ganz toll. Wir bedanken uns natürlich bei dem Universitätsarchiv Leipzig, wo wir hier zu Gast sein dürfen. Um uns herum ist auch sehr viel ältere Literatur. Wahrscheinlich nicht ganz so diversitätssensibel wie unsere heutigen Publikationen, die wir vorgestellt haben. Wir bemühen uns darum, mit traditionell, unkonventionell wieder regelmäßiger zu erscheinen, weil jetzt ist ja auch möglich, wieder Gäste und Gästinnen in unsere gute Stube des Universitätsarchivs einzuladen. Ich bedanke mich bei dem Team der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie, die uns diese tollen Bücher vorgeschlagen haben, aber auch die den Podcast möglich machen, indem sie recherchieren, zuarbeiten oder auch filmen und schneiden. Vielen Dank auch an Jan, unseren Podcast-Produzenten. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder die Studie des Monats und natürlich eine Überraschungskategorie, auf die ich mich auch sehr freue. Wer unser nächster Gast wird oder eine Gästin, das verrate ich jetzt noch nicht. Aber ihr werdet es natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen unter traditionell unkonventionell oder CDF Uni Leipzig natürlich angekündigt finden. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und Zusehen. Mein Name ist Georg Teichert, ich bin Gleichstellungsbeauftragter der Universität, Gastgeber des Podcasts und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Tschüss.
Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Das Buchmesse Extra.